Auch das hat mich ganz schön getroffen.
Im Westen total negativ belastet.
Also ich habe wirklich ganz viele Verluste in meinem Leben gehabt.
Alles ist weg, kann ja schon Angst machen.
Sprechen wir über den Tod, über das Sterben.
Sondern ein Bewusstseinszustand. Weil viele beschäftigen sich ja nicht damit, weil sie Angst davor haben. Also, was mir Angst macht, drücke ich weg.
Ihr Lieben, ich habe eine kurze Bitte an euch. Wir erreichen bald einen großen Meilenstein für diesen Podcast. Rund 77% von euch, die den Podcast ansehen, haben noch nicht abonniert. Und wenn wir euch jemals einen Mehrwert geboten haben, wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, uns einen Gefallen zu tun. Klickt doch einfach auf den Abonnieren-Button. Das bedeutet mir und meinem Team wirklich sehr viel, denn wir feiern diese Meilensteine gemeinsam. Es ist die einfachste und kostenlose Art, wie ihr diesen Podcast jede Woche ein kleines Stück besser machen könnt. Wenn ihr abonniert, werde ich euch nicht enttäuschen. Wir werden weitere Wege finden, die Produktion zu verbessern und tolle Folgen aufzunehmen. Danke, vielen Dank, dass ihr Teil dieser Reise seid. Der Podcast heute ist ganz spontan, beziehungsweise entsteht tatsächlich ganz spontan, weil ich bin, vielleicht merkt man es mir nicht so an, aber ich bin heute schon wirklich sehr traurig, weil mich eine gute alte Freundin angerufen hat, mit der ich jetzt schon ein paar Jahre keinen Kontakt mehr hatte. So ist es ja manchmal. Und ich habe genau gewusst, als ich gesehen habe, dass sie mich anruft, dass es einen Grund hat, der ganz traurig sein wird. Und so war es dann auch, weil sie hat mir gesagt, dass unsere gemeinsame gute Freundin im Dezember verstorben sei. Das einfach so. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, obwohl ich hätte damit rechnen können. Aber ich habe nicht damit gerechnet, weil es ist, ja, ich mache es, glaube ich, wie viele auch. Ich verdränge auch Ahnungen, die ich haben könnte, weil ich will das nicht. Und was mir gerade einfällt und deswegen auch dieser Podcast heute, dass so diese Einschläge von Menschen, die krank werden, von Menschen, die dieses Leben verlassen, dass die immer näher kommen und dass die immer häufiger werden, das ist schon ein Thema, über das wir beide auch mal reden sollten. Mhm. Was heißt
ja,
das für
klar.
Dich?
Das machen wir ja jetzt.
Das machen wir jetzt, ja. Und ich überlege die ganze Zeit, wieso guckst du eigentlich so, wie du guckst? Du guckst
von
irgendwie.
Wie guck ich denn?
Ja.
Nein, ich,
ist
das
ein Thema für dich?
Sagst und,
ist das ein Thema für dich? Weißt du, ich überlege nämlich gerade, und das muss ich einfach jetzt auch nochmal loswerden, als wir so zwischen 30 oder Ende 20, vor den 40er waren, war das eigentlich immer so, dann haben wir erfahren, wow, da ist wieder jemand schwanger, da ist ein Kind zur Welt gekommen. Das war so dieser Fokus. Und jetzt, so 40 Jahre, ich finde es jetzt nicht wirklich lustig, aber wenn du es lustig findest, ist ja auch in Ordnung. Und jetzt so 40 Jahre später sieht es anders aus. Also ich habe die Woche jemanden angerufen, weil ich ihn fragen wollte, ob er mit mir einen Podcast machen möchte, weil wir werden auch gemeinsam alt. Und ja, und dann hat mir dieser Mensch einfach gesagt, du, die nächsten 3-4 Monate ziehe ich mich zurück, weil ich bin krank. Ich habe eine Krebserkrankung und die wird jetzt ab nächster Woche mit Chemotherapie behandelt. Und ich war auch da wie vom Donner gerührt, weil für mich war das immer so ein Fels in der Brandung. Der war immer gesund, der war immer stark, der war immer gut drauf und hat sich tatsächlich auch schon mehr oder weniger um seine Gesundheit gekümmert, vielleicht auch in manchen Dingen eher weniger als mehr, aber trotzdem, er war einfach immer da. Und für mich war da so jemand, wo ich gedacht habe, ach, der wird 100, aber jetzt ist er krank. Und natürlich hoffe ich, dass er trotzdem 100 wird, weil Gott sei Dank kann man heute ganz viel machen. Aber auch das hat mich ganz schön getroffen. Und ich merke einfach, dass mich der Gedanke, dass das Ende, dass dieses Leben endlich ist und dass das Ende immer näher kommt, immer, immer häufiger auch berührt und erreicht. Was ist, was macht es mit dir? Ich habe dir das erzählt heute. Also ich habe dir das die Woche erzählt, als ich mit dem Menschen telefoniert habe. Und ich habe auch gedacht, dass du im Moment mal so ein bisschen gezuckt hast, so dass es dich schon auch berührt hat. War es so?
Oh, es berührt mich schon, aber ich gehe da relativ sortiert mit um, muss ich mal sagen. Und zwar insofern,
okay. Also ich als dass ich weiß, sortiert um.
Wir alle müssen, nee, das wollte ich aber nicht sagen. Aber ich bin da auch schon emotional. Je näher die Leute einem stehen, desto emotionaler ist man ja, je weiter sie weg sind. Eigentlich komischerweise, aber nee, gar nicht komischerweise, eigentlich falscherweise, ja. Weil es müsste einen jedes Mal genauso betreffen, aber so ist es halt. Das wird jedem wahrscheinlich genauso gehen. Und du hast ja schon viel Erfahrung mit Sterbenden. Ich hatte in meinem Leben bis vor ein paar Jahren überhaupt keine Erfahrung damit. Überhaupt
weißt keine. Du, dass ich da oft nachgedacht habe? Weil ich hatte ja so meine erste Begegnung, die wirklich heftig war, als meine Pflegemutter gestorben ist. Da war ich 20. Und als Nächster starb mein Großvater und dann meine Schwester, die war 55, als sie gestorben ist. Mhm. Also ich habe wirklich ganz viele Verluste in meinem Leben gehabt. Abgesehen davon, dass ich auch viele Patienten begleitet habe und
genau.
Auch dort eben Menschen habe sterben sehen und gehen sehen und mit allem drum und dran, wie ob sie einsam war, nicht einsam war, wie die Familie darauf reagiert hat und, habe ich immer mal wieder überlegt, dass du überhaupt nicht in deinem Leben, bis eben dein Vater starb, das mhm. war der erste Mensch, von dem du dich in diesem Leben verabschiedet hast, mhm. hast du das gar nicht erlebt.
Ja, aber ich habe, und ich glaube, das spielt eine große Rolle, das weißt du ja, seit ungefähr 68, 28, ja, seit ungefähr 40 Jahren habe ich ja hunderte von Büchern gelesen, religiös, spirituell, philosophisch, also alle diese Bereiche, wo das Thema Leben und Sterben auch mehr oder weniger eine Rolle spielt, und habe mir im Lauf dieser langen Zeit auch eine feste Meinung angeeignet, und die hilft mir dabei, auf eine ganz bestimmte Art und Weise damit umzugehen. Das können wir ja näher, nachher oder jetzt gleich,
ja, mir ist egal. Können wir auf jeden Fall, da sollten wir auf jeden Fall drüber sprechen, weil ich bin ja so jemanden, die hinterfragt und guckt sich 1000 Möglichkeiten an und hört auch immer hin. Und es gibt ja so unendlich viele Sichtweisen zum Leben, zum Sterbeprozess und auch
eigentlich nur
zum nee, das sehe ich ein bisschen anders, ja. Und zum Leben danach, da gibt es ja wirklich viele Möglichkeiten, so sehe ich es. Aber wenn du denkst, es sind nur zwei, dann kannst du das auf jeden Fall oder solltest das erzählen. Und du solltest auch erzählen, und das ist ja für mich auch immer ein Trost, weil wenn ich ganz unsicher bin, dann frage ich dich immer, du weißt, Roland, hast du keine Angst vorm Sterben?
Ich sag jetzt, momentan habe ich keine. Und du glaubst das aber nicht. Und ich sage immer dazu, ziemlich demütig, wenn ich weiß, irgendwas passiert, dass ich es kommen sehe, dass es unabwendbar wird oder kurz davor, keine Ahnung, wie ich dann reagiere. Ja? Aber jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, habe ich, das kann ich gutem Gefühl sagen, 0,0 Angst. Ja, und wie war das zwei gemeint? Weil du hast gesagt, es gibt unheimlich viele Möglichkeiten.
Für mich, ja.
Es gibt nur zwei, damit meinte ich ja was anderes, als du meinst. Mhm. Ich meine damit entweder, man glaubt dann, dass da gar nichts mehr ist, oder man glaubt, da ist noch was.
Und bei
so oder so.
Es ist
und bei
noch
dem,
was,
da ist noch was, gibt es verschiedene Spielarten.
Genau.
Ja,
es gibt
verschiedene Religionen und in verschiedenen Richtungen und so, ja. Das ist schon klar.
Ja.
Aber eigentlich geht es nur darum. Und ich habe halt die Auffassung mir angelesen sozusagen und angedacht und anerlebt und anerfahren, dass ich...
Anerfahren,
ja. Oh. Weil ich habe ja dann auch, also als mein Vater gestorben ist.
Stimmt.
Und dann die nächste war ich meine Mutter dann, ne?
Die nächste war deine Mutter.
Genau. Oder halt aus einem entfernteren Verwandtenkreis. Ja, da waren halt auch Menschen dabei. Aber ist ja auch egal,
was
wer.
Was mir noch eingefallen ist, du hast meinen Großvater sterben miterlebt. Und danach Gudrun auch, aber du warst nicht so nah.
Es sind zwei Sachen. Das ist eine Sache ist eher auf der intellektuell-logischen Ebene und die andere auf der, wie andere Kulturen das machen. Und ich weiß halt, dass es Kulturen gibt, die den Tod feiern, die also feiern, wenn jemand stirbt, weil sie wissen, der geht einen Schritt weiter, der ist in der nächsten Dimension, wie immer sich das nennt. Das ist sehr, sehr verbreitet. Das, was wir da machen mit schwarz angezogen und Trauer und so, das ist eine Spielart, aber andere Völker machen das ganz anders. Und das hat mich schon mal aufmerken lassen, ja, weil spätestens, wenn es zwei Meinungen gibt, gibt es zwei Möglichkeiten der Wahrheit. Und ich habe mich schon immer zu der, dass es eher gefeiert werden sollte, mehr hingezogen gefühlt, wobei es natürlich klar ist, wenn jemand stirbt, mit dem man einen großen Austausch hat, ein Verhältnis hat und er ist dann weg, dann ist eher die Tatsache schlimm, dass man nicht mehr mit ihm sprechen kann, als die, dass da jemand gestorben ist. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Also einmal vermisse ich einen Gesprächspartner, um es ein bisschen vereinfacht zu bringen, und einmal denke ich, oh, der ist jetzt tot und wo ist der und was ist der und gibt es den noch in irgendeiner Form oder gibt es den nicht? Das sind zwei verschiedene Dinge. Und das Zweite, die logische Ebene, die ist für mich die. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder, nachdem wir diesen Körper verlassen haben, geht's weiter. Oder wir verlassen den Körper und damit auch das bewusste Wahrnehmen, die Realität und alles. Und wir schlafen im Grunde genommen, ohne uns dessen bewusst zu sein. Das sind so die beiden Dinge. So,
die beiden Dinge, die für dich
ja, klar, immer für
so
mich.
Möglich, immer für mich. Möglich sein könnten.
Sprich immer für mich.
Ja, schon klar. Aber ich wollte noch mal fragen, du hast also für dich schon die beiden Dinge. Also einmal, dass es...
Nee, ich habe die nicht. Ich weiß, dass es die gibt. Ich habe schon eine Meinung, die erkläre ich jetzt.
Ja, okay.
Ja, also die eine ist, ich gehe davon aus, ich schlafe. Denn neulich hat mir einer unserer Therapeuten gesagt, der hatte irgendwie einen schweren Unfall und lag dann auch erstmal ein paar Tage, glaube ich, im Koma. Und er hat gesagt, das war so gemütlich, da war gar nichts. Und wenn das Sterben so ist, dann habe ich keine Probleme damit. Also es gibt ja auch Leute, darf man auch nicht vergessen, die haben Angst vor der Hölle, die haben Angst vor irgendwelchen anderen Dimensionen, in denen es ihnen ganz schlecht geht und so weiter und so fort. Da ist ja auch eine Bedrohung, die mit reinspielt, ja. Aber also es gibt diese zwei Möglichkeiten. Jetzt habe ich als Mensch ja die Möglichkeit, mich einer Meinung anzuschließen. Ja, also entweder ich fokussiere mich eher darauf, dass es komplett Schwärze ist und keine Wahrnehmung mehr, alles vorbei. Oder ich fokussiere mich darauf, dass es in irgendeiner anderen Art weitergeht. So, ich werde sowieso erst dann rausbekommen, wenn es soweit ist. Wobei es da auch andere Meinungen gibt, weil es geht mir bestimmte positiv einzuschätzende, bewusstseinsverändernde Mittel, bei denen man davon ausgeht, dass sie mit diesen Zuständen nach dem Tod eine ganze Menge zu tun haben. Diese könnte man natürlich erkunden. Und einige, die mir das gesagt haben, die es gemacht haben, haben gesagt, sie haben null Angst vorm Sterben mehr, weil sie wissen jetzt, was dann abgeht.
Du sprichst für viele wahrscheinlich in Rätseln, weil die denken, was meint er denn? Also, er redet von irgendwelchen Drogen, ist es denn? Genau, aber von
eigentlich
welcher?
Eher wissenschaftliche Drogen.
Du meinst jetzt eigentlich diese Mushrooms, diese Pilze mit diesem Psilocybin drin, ne?
Ich kenne mich da nicht so richtig aus. Ich weiß nur, es gibt zwei, drei Dinge, die werden auch von der Wissenschaft sehr hochgehalten.
Mhm.
Und die sind auch nicht in diesem Drogenkonsum irgendwie verbreitet. Ja,
das stimmt,
schon seit Jahrzehnten wird da in den USA ganz viel geforscht an Universitäten und so. Und irgendwann hat auch das da mal einen schlechten Ruf bekommen. Ich kenne mich da nicht so richtig gut aus, aber ich kenne Leute, die sich damit sehr gut auskennen. Und die haben mir das halt erzählt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, nach diesem Leben ist alles aus, was habe ich dann für ein Leben? Es hat einen Vorteil, weil ich denke, dann werde ich versuchen, jeden Tag zu genießen. Wenn ich mir dann vorstelle, okay, Dann ist alles zu Ende. Dann kann man schon Angst bekommen, weil wenn gar nichts mehr stattfindet, es gibt einen nicht mehr, das Ego ist weg, das Bewusstsein ist weg, alles ist weg, kann ja schon Angst machen. Die andere Möglichkeit ist, hinterher gibt's noch was. Das gibt viel mehr, für mich gilt es zumindest so, viel mehr das Gefühl, okay, das ist ein Punkt rigoroser Veränderung. Ich glaube, es ist die größte Veränderung, die wir in diesem Leben oder auf unserer Reise machen werden. Ja, aber ich gehe davon aus, dass es so ist. Wenn es nicht so ist, dann habe ich zumindest ein Leben gehabt, in dem ich positiv drauf war, in dem ich keine Angst hatte, zumindest nicht so sehr. Und es ändert sowieso nichts dran, was hinterher dann ist, weil es ist so oder so. Und wenn die absolute Schwärze ist und ich kriege nichts mehr mit, dann fällt mir auch nicht auf, dass ich mich getäuscht habe. Dann schlafe ich halt. Ja, und ich meine, beim Schlaf komme ich gerade auf das Thema, weil die Indianer sagen ja, der Schlaf ist der kleine Bruder des Todes. Ja, weil was machst du im Schlaf? Du bist teilweise nicht bewusst und teilweise hast ein Bewusstsein, aber ein anderes Bewusstsein, weil du träumst nämlich. Und die Indianer sagen ja, wenn man diesen Körper verlässt, dann ist der Traum zu Ende und man wacht wie am Morgen nach einem Traum in einer neuen Realität auf. Und das ist eingängig für mich. Also das liegt für mich im Bereich des Nachvollziehbaren und auch des Wünschbaren wahrscheinlich. Also ich gehe davon aus, dass es so ist. Und deswegen, wieder großer Bogen zurück jetzt, habe ich nicht so Ängste. Weil ich denke sowieso, es geht weiter. Ich finde das Leben trotzdem sehr, sehr lebenswert. Weil ich gehe noch einen Schritt weiter. Bei mir ist es so, dass ich davon ausgehe, dass der Traum, in dem ich dann aufwache, oder andersrum zu sagen, die Realität, in der ich dann aufwache, wenn der Traum Leben zu Ende ist, dass ich die mitbestimmen kann, dadurch, wie ich mich in diesem Leben verhalte. Und wenn ich mich, ich sage es mal ganz allgemein, positiv verhalte, je positiver ich mich verhalte, desto positiver ist die Realität, in der ich aufwache.
Das heißt also, du glaubst an Karma?
Na klar. Es hat gleich noch einen totalen Effekt, weil wenn jeder das glauben würde, hätten wir, glaube ich, eine sehr positive Welt. Weil keiner würde den anderen betrügen, keiner würde lügen, keiner würde schlimmere Sachen noch machen. Eben aus dem Gedanken heraus, ich möchte mir mein nächstes Leben nicht negativ belasten. Das hat schon viel für sich. Und wie gesagt, wenn es dann soweit ist und das, was ich da im Kopf habe, stimmt nicht, sondern es stimmt, dass die absolute Schwärze da ist, dann werde ich mir dessen gar nicht mehr bewusst sein. Also für mich ist dann die Realität immerwährend sozusagen, dass ich im nächsten Leben aufwache, in einer neuen Realität. Ja, und deswegen, der große Bogen jetzt zurück, und deswegen gehe ich, wenn jemand stirbt, eben anders damit um, weil ich gehe davon aus, dass der den Schritt gemacht hat und jetzt schon in seiner neuen Realität angekommen ist. Und wenn man karmamäßig denkt, sich weiterentwickelt hat, nächste Stufe und so weiter. Und deswegen fällt es mir teilweise auch schwer, da richtig traurig zu sein. Weil vielleicht gibt es gar keinen Grund, traurig zu sein, wie das bei den Kulturen ist, die das feiern, die auch weiß angezogen sind, wenn Menschen sterben und nicht schwarz angezogen. Und diese ganzen Dinge, das ist ja bei uns hier im Westen total negativ belastet. Mit Verzweiflung, mit Weinen, mit ja halt einfach brutalst negativ. Und das ist irgendwie nicht mein Ding.
Also ich würde gerne nochmal da einsteigen, dass du sagst, mit Weinen und Verzweifeln, das ist nicht dein Ding. Also ich war als junge Frau in Indien und da war ich auch bei einer Verabschiedung eines Menschen dabei, bei einer Beerdigung, beziehungsweise
Verbrennung.
Dieser Mensch ist verbrannt worden. Wir waren alle weiß angezogen.
Ach, war das so?
Das ist, okay. Ja, das war so. Und er war aufgebahrt in einem Blumenmeer auf einem Floß, das dann angezündet wurde. Und das ist dann raus auf den Fluss getrieben. Und das war, irgendwo war das schon sehr feierlich, ja. Aber selbstverständlich war es auch traurig. Also wenn du sagst, du verstehst gar nicht mit Verzweiflung und Trauer.
Also, ich verstehe das schon.
Also ich finde auch, sehr wohl. Ich finde auch, wir haben schon dieses, also dieses Gefühl der Traurigkeit, dieses Gefühl des Abschieds, dieses Gefühl in diesem Leben auf jeden Fall mit diesen Menschen nicht mehr so in Kontakt treten zu können, wie wir das getan haben, besonders wenn die uns nahe gestanden sind, diese Leute, dann bin ich heilfroh, dass ich diese Fähigkeit besitze, zu trauern, weil ich glaube, dass ein Trauerprozess auch ein Prozess ist, für uns Abschied zu nehmen und auch mit der neuen Situation zurechtzukommen und nicht verzweifelt zu sein.
Fällt das dann nicht leichter, wenn man diese anderen Zusammenhänge im Kopf hat? Also ich glaube, es könnte dann, also
welche andere Zusammenhänge meinst du jetzt?
Ja, die ich beschrieben habe, die ich im Kopf habe. Also nicht, ich sage nichts gegen Trauern und nichts gegen verzweifelt sein und so. Das fühlt ja jeder selbst, ja. Aber ich glaube, diese emotionalen negativen Dinge, die hängen schon damit zusammen, was man jetzt glaubt, was mit diesem Menschen ist. Aber was oder ist, nicht?
Nee, also Roland, wenn jetzt angenommen, ich muss vor dir sterben, weil ich vor dir dran bin. Du meinst nicht, dass du da traurig bist?
Natürlich. Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht traurig bin. Ich habe nur gesagt, dass ich versuche, in dem Moment, wo das einigermaßen geht, nicht zu sehr in dieses Negative reinzufallen. Ich merke es immer dran, wenn Leute mir schreiben, da ist jemand gestorben oder mir das erzählen, dann überlege ich immer sehr genau, wie ich versuchen könnte, dem zu helfen und lasse immer so ein bisschen anklingen, dass es ja vielleicht dem, der gestorben ist, besser geht als vorher. Ja, also gerade wenn jemand lange gelitten hat, wenn jemand irgendwie nur noch lag und auch gepflegt werden musste und so weiter und so fort, ja, dann fühle ich mich irgendwie ganz gut, wenn ich den anderen Leuten, die emotional sehr nah da dran sind, das sagen kann, weil ich denke mir, das hilft denen vielleicht. Ja, bei dir, mein Gott, du bist mir am nächsten überhaupt oder die Kinder sind noch näher, aber dann kommst gleich du. Und natürlich wäre ich da traurig und auch verzweifelt und sonst was. Aber ich glaube trotzdem, dass der Gedanke, der Peter ist einen Schritt weitergegangen und der geht's eigentlich sehr gut und alles in Ordnung, helfen könnte, diese Negativgefühle irgendwie besser wegzustecken, besser zu verarbeiten, was auch immer.
Seh ich auch so. Und heute, als mich diese Freundin angerufen hat und gesagt hat, dass unsere gemeinsame Freundin verstorben sei, da war erst dieses Gefühl im Bauch, dass ich kann das nicht erklären, das ist so eine Ohnmacht, weil du kannst nichts dagegen tun, weil es ist eine Tatsache und es ist nie wieder veränderbar, war das erste Gefühl. Das zweite Gefühl war tatsächlich, dass sie es schon geschafft hat, dass sie schon den Schritt gegangen ist. Und es passiert mir ganz, ganz oft, wenn Menschen gestorben sind, dass ich denke, die haben es schon geschafft. Also auch wirklich mit diesem Verb schaffen. Also sie haben es wirklich schon vollbracht in irgendeiner Art und Weise. Und es steht uns noch bevor. Ich glaube auch, dass es natürlich auch nochmal darum geht, wie wir wie wir zu dem letzten Schritt kommen. Schlafen wir einfach ein? Also sterben wir einfach im Schlaf, meine ich. Schlafen wir einfach, ja. Oder haben wir einen langen Leidensweg? Oder. Also das ist ja auch nochmal sowas. Ich weiß auch gar nicht wirklich, wovor ich eigentlich Angst habe. Also ich glaube, ich habe eher vor diesem Leidensweg Angst als vor dem Schritt des Sterbens.
Da kommt sowieso noch jetzt was dazu, wenn du gerade sagst, Leidensweg, ne? Also ich versuche immer dann, wenn Menschen sterben, versuche ich, ja, es klingt vielleicht blöd, aber ich sage es trotzdem mal, versuche ich, was Positives rauszuziehen. Weil dieser Mensch ist tot. Das ist ein Fakt. Das kann ich nicht ändern. Also kann ich jetzt, je nachdem, wie nah der mir emotional ist, von sehr verzweifelt bis, ich nehme es wahr, aber ich hatte kein engeres Verhältnis zu ihm und deswegen geht es auch ein bisschen an mir vorbei. Aber was man immer machen kann, und das versuche ich für mich, Leiden zu verhindern. Also ich habe ja eh so diese Idee auf dem Fahrrad und das war's dann. Und wenn das jemals passiert,
dann freu dich total. Ja, ich weiß.
Nein, aber egal. Also können wir uns nicht aussuchen, aber es wäre schön, wenn das bei mir so wäre. Um eben nicht dieses Leiden irgendwie durchmachen zu müssen, sollten wir uns halt so lange wie möglich gesund halten. Man muss einfach mal so sagen. Und wenn jetzt jemand gestorben ist, dann versuche ich nachzuvollziehen, was hätte dem vielleicht geholfen, um noch 2 Jahre länger zu leben. Oder was auch immer. Ich versuche irgendwas Positives, ich versuche eine Lehre draus zu ziehen. Ja? Weil ich habe ja sowieso so eine Auffassung von Realität, die nicht so verbreitet ist. Ja? Ich gehe ja sowieso davon aus, dass diese Realität, die wir hier leben, letztendlich der Traum ist. Also, dass es nur Bewusstsein gibt und keine Materie. Mhm. Das ist jetzt vielleicht für einige Zuhörerinnen oder Zuhörer ein bisschen strange. Ich muss kurz erklären vielleicht, ja, damit die nicht denken, ich wäre völlig irgendwie verrückt oder so. Weil,
wobei ich das gut weiß, nachvollziehen also, kann.
Letztendlich gibt es nur Energie.
Ja.
Und man weiß auch aus der Quantenphysik und es gibt ganz viele Phänomene, die physikalisch real sind, die aber jemand, der ein normales Leben lebt, weil er sich mit der Materie nicht beschäftigt hat, nicht für möglich halten würde. Aber ich gehe halt davon aus, dass letztendlich das Leben nichts anderes ist als die Inputs, die ich gegeben habe in diese Welt rein, dass die durch Leben wieder zurückkommen. Das kann man nochmal vielleicht einen extra Podcast vertiefen. Aber letztlich geht es mir darum zu sagen, dass ich halt glaube, dass man das Leben beeinflussen kann, weil es letztendlich nichts Festes ist, sondern ein Bewusstseinszustand. Und Bewusstsein ist anpassungsfähig, kann sich verändern, kann reagieren, agieren, wie auch immer. Und ja, und deswegen gucke ich mir halt an, was erlebe ich da? Und wenn jemand anderer stirbt, dann weiß ich, ich bin eigentlich mit dem verbunden. Das ist eigentlich, bin ich das, aber eine andere Ausdrucksform von mir, die mir irgendwas zeigen will. Also das ist für mich ein anderer Gedanke, als da ist jemand getrennt von mir und er stirbt jetzt. Und ich nutze dann seinen Tod ganz egoistisch für mich, um was daraus zu lernen. Darum geht es gar nicht. Sondern das ist ein Teil von mir, der ist gestorben und will mir was damit sagen. Also höre ich hin, was sagt mir das? Und öfters mal denke ich mir dann, okay, meine Lehre daraus ist, dass ich eher so und so lebe und andere Dinge nicht tue.
Finde ich spannend. Ich finde vor allen Dingen spannend und gut, wie du es erklärt hast, weil ich kenne ja deine Reaktion, wenn jemand verstorben ist, der dir auch nicht so nahe stand, dass du dann immer gleich fragst, weißt du, wie der sich ernährt hat? Weißt du, ob der sich bewegt hat? Was weißt du über sein Leben? Und wenn irgendwie Freunde dabei sind oder die Jungs dabei sind, die verzweifeln dann immer und sagen, was soll das denn? Es gibt auch Menschen, die können einfach sterben, ohne dass sie jetzt zu, dass sie vielleicht nicht genug sich bewegt haben und gesund gelebt haben und so weiter. Du kannst nicht alles beeinflussen. Du hast nicht auf wirklich alles Leben tatsächlich Zugriff.
Ich kann es nur versuchen. Ich kann es nicht beeinflussen.
Ja, und das hast du eben richtig schön erklärt. Weil wenn du das, wie du das eben gesagt hast, dass du von deinem Gesamtbild des Lebens davon ausgehst, dass du mit allem irgendwie verwoben bist und dass derjenige, der dann geht, dir damit möglicherweise was sagen will, ist es ein ganz anderes Bild als das, was du vielleicht hinterlässt, wenn du sagst, ja, wie hat er denn gelebt? Hat er irgendwas gemacht, was ihm nicht gut getan hat? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Weil es geht ja bei mir so weit, ich werde nur vom Sterben eines anderen Menschen erfahren, wenn es was mit mir zu tun hat.
Mhm.
Also das ist für mich schon der Beweis dafür, das ist die Sprache des Lebens. Wir glauben an die Sprache des Körpers. Mhm. Schmerz ist die Sprache des Körpers. Der Krankheit ist die Schmerz, Schmerz des Körpers. Jemand, der stirbt, das ist auch eine Botschaft, eine Sprache des Lebens. Guck mal hin, das ist es für mich. Weil letztendlich, wenn man das glaubt, was ich glaube, gibt es sowieso kein Sterben und Leben. Es gibt nur Bewusstsein. Und das kann sich verändern, kann, ja, keine Ahnung, unbegrenzte Möglichkeiten. Und letztendlich, setze ich jetzt nur einen drauf, letztendlich glaube ich auch, dass dieses Leben in diesem Körper, also diese Traumrealität, die wir jetzt leben, in der wir diesen Körper haben, dazu da ist, was zu lernen, das ist ja das alte buddhistische Modell, Lebensschule sozusagen, ja, die Erde als Übungsplanet, sich zu verbessern auf allen Ebenen, um eben immer ein immer besserer Mensch zu werden. Und wie gesagt, das Tolle daran ist, wenn das, was ich da glaube, alle glauben würden, gäbe es keinen Krieg, es gäbe keine Verbrechen, es gäbe kein Lügen, es gäbe überhaupt nichts Negatives, weil jeder sich bemühen würde, positiv da zu sein.
Ja, das wäre ganz schön, aber das ist so irgendwie so mehr, das sind so Gedanken, wo ich einfach sage, du brauchst in diesem Leben, brauchst du immer die Dualität, sonst weißt du gar nicht, was ist Liebe, was ist schön, was ist gut, was ist gesund, wenn du das den Gegenpol gar nicht hast. Deswegen denke ich, dass wir auch alle nicht perfekt sind, mehr oder weniger. Und das bringt mich nochmal auf diese Kernidee vom Karma zurück. Ich habe dich ja gefragt, glaubst du an Karma? Also ich bin mit dem Gedanken auch sehr verbunden, tatsächlich. Ich glaube allerdings eine Sache nicht, und zwar, dass es Bestrafungen gibt.
Ne, Bestrafungen?
Ich glaube nicht, dass es Bestrafungen gibt. Und das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, wenn ich mit Menschen darüber spreche und die dann sagen, ja, hoffentlich war ich gut genug in diesem Leben, dass ich nicht in die Hölle komme. Ich finde es ganz grausam. Ich finde ganz grausam dieses Bild oder diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass es eine Hölle gibt,
das sind
in der man
Bilder
bestraft wird.
Ich glaube, das sind Bilder, die so einen gewissen Sinn erfüllen, nämlich, dass vielleicht Menschen, die sich nicht so Gedanken darüber machen, die das irgendwie so ja halt gelernt haben, dass es sowas sein könnte, dass die vielleicht davon zurückgehalten werden, schlechte Dinge zu tun. Könnte sein, ja. Aber letztendlich geht es eigentlich sowieso nicht um Bestrafen. Ich glaube, es geht letztendlich, es steht in der Bibel, es steht eigentlich in allen philosophischen Schulen, in allen spirituellen Glaubensrichtungen, dass du das erntest, was du säst.
Ja.
Das steht da drin, der Satz ist ganz klar.
Ja.
Nur keiner nimmt ihn wahr in seiner Tragweite. Und ich glaube halt, und das ist ja dieses alte buddhistische Prinzip von dieser Samenlehre, dass alles, was wir tun, kommt direkt zurück, früher oder später, in einer ähnlichen Intensität, in anderen Intensitäten, je nachdem, wie das emotional bepackt war und so weiter. Und bei dieser ganzen Geschichte gibt es zwei Dinge. Also man kann, es hat zwei Seiten. Die eine Seite ist, ich glaube, man kann sehr viel beeinflussen, bestimmt nicht alles, aber ich glaube sehr, sehr viel, wie auch mit der Ernährung. Alles kann ich nicht beeinflussen, aber ich kann eine Menge.
Ja.
Mit Bewegung das Gleiche.
Auf jeden Fall.
Ich kann eine Menge
ja
beeinflussen. Nochmal zusammengefasst, letztendlich, was ich tue, was ich denke, was ich spreche, geht in diese Realität und ich erlebe das, was ich in diese Realität reingegeben habe. Mit einer gewissen Zeitverzögerung, länger oder kürzer. Aber wie kam man jetzt da drauf? Es ging irgendwie klar, ach genau, weil du von der Hölle geredet hast und dass es keine Bestrafung gibt. Nein, nein, insofern, weißt du, zu einer Bestrafung gehört jemand, der sagt, du hast was Böses gemacht, ich bestrafe dich jetzt.
Mhm.
Ja, das glaube ich 0,0. Ich glaube, das geht viel subtiler. Ich mache was, was eine bestimmte Energie hat und diese Energie wird mir zurückgegeben. Da ist kein bestrafendes Individuum oder keine bestrafende Wesenheit in meinem Glauben. Ja? Andere mögen es völlig anders sehen. Muss ja jeder selbst für sich entscheiden.
Aber du glaubst nicht an ein...
Wie eine Mathematik. Ja. Ich glaube an ein total übergeordnetes Prinzip.
An ein Prinzip, aber nicht an ein übergeordnetes, also irgendwie nicht, geartetes
nicht
Wesen.
Nicht an eine Person mit weißem Bart oder sowas. Ja. Ja. Aber ja an was Göttliches.
Bildnis dafür.
Und das Göttliche ist ja allein schon, jetzt stell dir mal vor, es wäre so, dass wir alle ein Bewusstsein sind. Mhm. Und wir sind kleine Teile dieses Gesamtbewusstseins. Mhm. Es gibt nur ein Bewusstsein. Ja. Und das ist Gott. Und wir sind damit ein Teil von Gott. Ein kleiner Bewusstseinsausschnitt. Aber wir haben vergessen, dass wir ein Teil des Gesamtbewusstseins sind. Und das wieder uns zu erarbeiten, das ist für mich der Inhalt dieses Lebens. Also deswegen tue ich auch so viel, also wir ja beide tun ja unser Leben lang ganz viel für das Wohlergehen der Menschen. Du auf der gesundheitlichen Ebene,
ja, du auch.
Ich auf der, ja, aber eher auf der schmerztechnischen. Mhm. Und ich mache das auch deswegen.
Aber du machst es nicht, weil du wieder... ein Teil des Göttlichen sein willst. Das ist nicht der...
Das ist das übergeordnete das Thema ist, der Weiterentwicklung,
das ist,
der spirituellen Entwicklung.
Schon richtig, aber nochmal, du machst es nicht, weil du wieder dieses allumfang Göttliche haben möchtest, sondern du machst es jetzt in diesem Leben, weil es jetzt deine Aufgabe ist. Oder sagst du dir, also ich will jetzt wieder irgendwie in das Gesamtbewusstsein
das sind zwei parallele Dinge.
Ja. Das ist also wichtig, glaube ich,
ist,
zu sagen.
Das eine ist das Leben. Nee, das ist eh das Gleiche eigentlich. Also das eine ist, dass wir haben ein bestimmtes Leben. Wir sind auf die Schmerztherapie gestoßen. Du bist auf die Ernährung gestoßen. Wir waren super, super begeistert. Ein Ding. Und machen das deswegen so lange, wie es geht, um möglichst vielen Menschen Schmerzfreiheit und Gesundheit zu verhelfen, das zu steigern, so viel wir halt schaffen, da zu leisten. Und das andere ist, dass ich im Laufe der Jahrzehnte, auch durch das Studium dieser vielen verschiedenen Richtungen, die es da gibt, sich so rauskristallisiert hat, dass ich halt schon, ich meine, letztendlich das, was wir da besprochen haben, da geht es ja um die Erleuchtung, ja. Also in dieses Allbewusstsein wieder einzugehen, das ist ja die sogenannte Erleuchtung. Und wieder Rückschluss zu vorhin, zu diesen bewusstseinsverändernden Substanzen, mit denen du diese Sache leben kannst. Viele sagen ja, das ist der Schummelweg zur Erleuchtung so ungefähr. Ja? Aber ein bisschen schummeln, um das mal zu erleben, um dann wieder zurückzufallen in seinen normalen Zustand und sich das hart erarbeiten zu müssen, finde ich legitim, obwohl ich es noch nicht gemacht habe. Ja? Aber ich fände es legitim. Aber so schließt sich das ja alles wieder.
Mhm. Kurze Pause, allerdings eine, die sich lohnt. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest und Themen, die ich nur mit meiner engsten Community teile, direkt zu dir kommen sollen, dann melde dich jetzt für meinen kostenlosen Newsletter an. Du findest den Anmeldelink direkt unter dieser Folge. Einfach nach unten scrollen und in der Beschreibung schauen. Und wer sich jetzt einträgt, hat vielleicht auch gerade Glück. Ich habe mir da immer eine kleine Überraschung überlegt. Ich freue mich auf dich. Ich würde gerne mal ein Thema besprechen. Das haben wir noch nie besprochen. Und wenn du das jetzt nicht besprechen möchtest, Roland, ist auch gut. Sag's mir einfach. Als dein Vater gestorben ist.
Mhm.
Du hattest ja... kannst auch ganz kurz so über dein Verhältnis zu deinem Vater sprechen. Ich fand, es war ein besonderes Verhältnis, das du mit deinem Vater hattest. Und ich weiß, als er verstorben war und in der Nacht vor seiner Beerdigung, wo warst du da? Du hast es nie erzählt. Ich weiß nicht, ob du es jetzt erzählen willst.
Ich weiß auch nicht, was du gemacht hast. Kann ich dir sagen.
Ich weiß auch gar nicht, warum ich dich nie gefragt habe. Ich habe immer gedacht, das ist euer...
Weil du für einen Podcast aufheben wolltest.
Aha, da wusste ich nicht, dass ich einen Podcast machen würde.
Nein, weil ich
gedacht habe, das ist euer gemeinsames Ding, aber...
Nein, das ganz einfach gesagt. Also ich habe ihm alles zu verdanken, was ich bin und meiner Mutter auch. Und deswegen absolute Dankbarkeit, aber viele Spannungen und Vater und Sohn und Fights gegeneinander und so weiter und so fort. Und das Blöde war, Also wir waren ja längst wieder, du weißt es ja, wie das war, als ich noch jünger war. Da gab es sehr viel Streiterei. Und es hat sich dann im Laufe der Jahre immer weiter gelegt.
Genau.
Aber letztendlich so richtig.
Wir waren fast jedes Wochenende in der Rhön, wo deine Eltern gelebt haben. Und es war eine super schöne Zeit. Wirklich viele Jahre mit den Jungs.
Es war auch alles in Ordnung.
Ja.
Aber ich hatte schon eigentlich geplant, bevor er stirbt, das mal alles noch auf einer anderen Ebene ganz offen zu besprechen. Und da hat mir der alte Herr einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil er ja super schnell und plötzlich in keiner damit gerechnet gestorben ist.
Ja.
Und dann hatte ich die Situation, dass ich halt das alles mit ihm klären wollte, aber nicht mehr konnte. Und dann war er ja da in der Leichenhalle und ich wollte ja nachts noch hin. Und dann bin ich nachts, nachdem wir dann noch, wir waren ja noch irgendwie was essen oder so, und am nächsten Tag war dann die Beerdigung. Und dann kamen wir zurück irgendwie spät, 23:30. Und dann wollte ich eigentlich da noch in diese Leichenhalle und wollte in Austausch gehen. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich habe bei diesem Gedanken an diesem Friedhof, in diese Leichenhalle, nachts da, das war nicht mein Ding. Das wollte ich nicht. Also was habe ich gemacht? Das war ja in welchem Monat war das? Sommer.
Im April.
Genau. Und morgens, wann ist es hell geworden? Ich weiß es nicht, ganz früh, 5, 6, sowas.
Nee, um 6 würde ich denken.
Ja, oder um 6? So.
5, halb 6, ist egal, weiß ich nicht mehr.
Bin ich morgens dahin und dann...
du warst gar nicht die ganze Nacht weg. Ich dachte, du warst viel länger weg.
Nein. Ich bin auf dem Weg zum Friedhof, habe gemerkt... Nachts auf dem Friedhof mag ich nicht. Ich glaube, du hast auch dann gleich 12 geläutet. Das war alles etwas gruselig, muss ich wirklich sagen. Und dann bin ich zurück und habe geschlafen, aber nur kurz, weil ich wusste, ich habe nur ganz viel das zu erledigen. Und habe mir dann meine Papiere geschnappt und bin hin.
Was für Papiere?
Also zum Schreiben.
Zum Schreiben. Okay.
Ich weiß nicht, 10 Seiten geschrieben.
Wo?
Da in dieser Leichenhalle.
Ich hab neben deinem Vater?
Ja, ja.
Okay. War der Sarg auf?
Ja, ja. Und es war auch ganz klar, da ist keine Seele mehr.
Auch nicht in der Leichenhalle?
Habe ich nicht wahrgenommen zumindest. Also, das hast du ja schon immer gesagt, dass man sofort sieht, wenn jemand tot ist.
Ja, ich fühle
das. Weil mit Seele oder ohne Seele ist ein ganz anderes Ding. Ja. Und das habe ich da auch richtig nachvollziehen können.
Okay.
Weil das war einfach klar. Da ist ein Körper, aber die Seele ist bewohnt diesen Körper nicht mehr, um bei diesem Bild zu bleiben. Naja, und dann bin ich in Austausch gegangen und habe, ich weiß nicht, wann die Beerdigung war, morgens um 11, glaube ich, oder um 10 oder irgendwas.
Nee, ich glaube später
sogar. Oder später sogar noch. Und habe da 2 oder 3 Stunden alles geklärt.
Du warst länger weg, Roland. Du bist ja erst ganz... Du warst bestimmt 4 Stunden weg.
Also gefühlt ging da auch die Sonne schon oder war es schon hell viel früher? Gefühlt war ich
also
schon...
Du warst viele Stunden da.
Um 5 oder so. Ja. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ob es 3 oder 4 Stunden, ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich alles geklärt.
Was hast du geklärt? Wie hast du das gemacht?
Indem ich das alles geschrieben habe und gesprochen habe und so.
Hast du mit ihm gesprochen? Hast du hast du irgendwie mit ihm geredet? Also
soweit es ging, ja, aber ich habe auch viel geschrieben von dem, was da noch zu klären war und so, und habe das dann alles zusammengerollt und habe es so in den Sarg gelegt, dass ich hoffe, dass es keiner gefunden hat und das nur vorher rausgenommen hat. Weil es gibt ja, kommen ja dann diese Leute, die den Sarg zumachen und so und hin und her. Ja, und insofern habe ich es alles erledigt.
Wie war das für dich danach?
Ja, das war alles klar, alles okay, alles gut.
Alles gut.
Mhm.
Ich weiß auch gar nicht, hast du geweint bei der Beerdigung? Weil du weinst
Stimmt
ja eigentlich
auch, ja.
So gut wie nie. Also selten. Das selten weinst du, ja. Ich weiß es nicht mehr.
Doch. Also auch da, als ich da gesessen habe, glaube ich schon.
Ja. Also. Es ist alles gut mit dir und deinem Vater jetzt.
Ja, ja. Es ist alles da geklärt worden.
Mhm. Meine Güte. Er würde ja gerne wissen, was du da aufgeschrieben hast, aber okay, ich glaube, das ist
persönlich.
Ja, das ist genau, das ist das zwischen euch beiden, was ihr dann geklärt habt. Ja.
Aber was du noch gar nicht erzählt hast, gell? Du hast noch gar nicht erzählt, weil eigentlich machen wir den Podcast ja wegen dieser Freundin von dir. Und da
ja, aber
ist
ich wollte
der Anlass
gerne
für den Podcast, aber da hast du es gar nicht so.
Ja, nee, es geht nur darum, dass die Einschläge immer näher kommen, dass wir uns mit dem Thema Sterben und Tod auch auseinandersetzen. Das war eigentlich der Grund, warum ich jetzt diesen Podcast machen wollte, weil wir sprechen ja schon öfters darüber. Und ich finde, es ist auch gut, dass ihr das jetzt einfach mal miterlebt, weil so lange haben wir jetzt schon nicht mehr drüber gesprochen. Und deswegen glaube ich, gerade beim Thema Älterwerden ist es Zeit, dass wir diese Dinge auch ansprechen, weil es ist doch spannend, dass du wirklich sagst, du hast gar keine Angst davor.
Also wie gesagt, mit der Einschränkung,
ja,
dass
du nicht weißt, was ist, wenn du weißt, dass es vielleicht irgendwann eine Diagnose gibt, von der du weißt, dass du möglicherweise leiden musst.
Oder es passiert was, wo ich weiß, also gut, jetzt stirbst du oder so.
Ja.
Keine Ahnung, wie ich dann drauf bin, ob ich dann Angst habe oder nicht. Wobei, nach dem, was ich gelernt habe, aus diesen ganzen spirituellen Lehren, ist es halt sehr wichtig, wenn man geht, positiv zu empfinden. Ja, positiv zu empfinden, und das werde ich versuchen, mir nur anzugewöhnen. Also
hast du ja bei deiner Mutter auch versucht, ne? Dass sie...
Ja, da haben wir ja noch was anderes gemacht. Haben wir ja das Ritual gemacht.
Nachdem sie verstorben war.
Ja, genau. Genau.
Schon. Ja.
Also für euch zum Nachvollziehen, wir haben ja mit Indien mit diesem einen Ashram.
Mit Sri Sri.
Ravi Shankar. Über den Christoph Glaser eine enge Kontaktmöglichkeit. Und als meine Mutter gestorben ist, habe ich mit Christoph gesprochen und ihn gebeten, nachzufragen, ob dort bestimmte Rituale gemacht werden können, die halt meiner Mutter helfen, sich in dieser neuen Dimension gut zurechtzufinden. Ich glaube, so kann man es am besten beschreiben. Und das haben wir dann gemacht, also digital. Das war, ich weiß noch, morgens um 4:30.
Boah, es war ganz früh, das weiß ich.
Ganz früh, bei denen war es, glaube ich, 10 oder so.
Absolut wach.
Und da war das so eine Stunde Ritual.
Es ging eigentlich darum, die Seele, dass sie
auf den richtigen Weg zu bringen.
Und also ich fand es schon wirklich auch besonders. Besonders, weil wir waren ja ganz, ganz lang auch bei deiner Mutter, als sie in diesem Sterbeprozess war. Sie ist gestorben im Januar und wir waren im Sommer auch 4 oder 5 Wochen am Stück mal da gewesen und haben den ganzen Tag bei ihr verbracht und haben
auch ganz
viel.
Ich habe das Buch bei ihr im Zimmer geschrieben.
Du hast das Buch Schmerzfrei und beweglich zu Ende gebracht, ne? Weil und wir haben auch ganz viel mit ihr tatsächlich gesprochen. Und deine Mutter genauso, die hatte ja nie Angst vorm Sterben. Ich habe ganz oft mit ihr darüber geredet, weil sie immer gesagt hat, ich habe immer gesagt, Ruth, du musst ganz, ganz alt werden, du musst über 100 Jahre alt werden, weil das ist einfach so toll, dass es dich gibt. Du weißt ja, ich habe deine Mutter richtig bewundert und verehrt und geliebt, weil das war für mich eine ganz, ganz tolle Frau. Und da hat sie immer gesagt, das weiß ich einfach nicht. Eigentlich habe ich alles erlebt und es ist in Ordnung, wenn ich jetzt gehen würde. Und sie hat auch gesagt, sie hat nie Angst gehabt vorm Sterben. Und auch selbst in diesem Prozess ging sie immer eine Weile ganz, ganz schlecht. Und da haben wir sie ja dann nochmal irgendwie mit Homöopathie behandelt. Und da ist sie ja nochmal richtig aufgelebt für eine Weile. Es war unglaublich. Da hat sie ja gesagt, ich dachte eigentlich, ich sei schon tot gewesen. Aber auch da hatte sie keine Angst. Und was mir so wirklich immer wieder einfällt, auch bei diesem Weg des Gehens, dass ich oft erlebt habe, dass ich das Gefühl dass ich das Gefühl hatte, ja, ich kann es ja sonst nicht anders beschreiben, dass die Seele schon auch zu Lebzeiten noch in irgendeiner Form den Körper schon verlassen hat. Und wenn die Menschen dann wirklich gestorben sind, also da kein Leben mehr im Körper da war, ich habe gewusst, dass da in diesem Körper keine Seele mehr da ist.
Ich glaube, bei meinem Vater habe ich das gesehen. Ich habe es wirklich
bei
gesehen.
Bei deiner Mutter genauso.
Bei ihr auch. Das war jetzt kein Ausschluss.
Ja.
Aber das hat das erste Mal gesehen als bei meinem Vater. Da war ganz klar, das ist ein Körper, der ist seelenlos.
Ja. Ich habe das auch, ich habe das immer wieder und immer wieder gesehen. Deswegen habe ich ja so eine ganz kindliche Vorstellung. Also es gibt zwei Sachen. Ich glaube, wenn ich nicht im Westen aufgewachsen wäre, würde es für mich überhaupt keine Frage geben, ob es noch mehr gibt als dieses Leben, weil dann wäre diese Sicherheit da. Ich weiß noch, ich habe Shri gefragt, wie ist es denn, ob er irgendwelche Zweifel hätte, dass es nach diesem Leben vielleicht nicht weitergehe? Und ich weiß noch, wie er mich einfach angeschaut hat. Also er kennt ja diese Fragestellung von vielen Menschen, gerade aus dem Westen kommend. Aber für ihn und für die Menschen um ihn herum ist es überhaupt, da gibt's diese Frage nicht. Die haben so eine Sicherheit. Und das finde ich schon auch, ich finde es schon richtig, richtig gut. Und
da muss man halt,
glaube
ja.
Auch, also ich, wie soll ich denn das sagen? Ich habe auf der einen Seite Angst, dass ich mich irgendwie betrüge, weil ich das glauben möchte. Aber auf der anderen Seite habe ich so ein ganz, ganz festes Gefühl, dass es nach diesem Leben einfach noch was anderes gibt. Und ja, du willst was sagen, sag
ja,
gerne.
Weil Leute wie Shri Shri und andere, die sich da in diese meditativen Bewusstseinszustände reinbegeben haben, die haben ja im Grunde genommen geschafft, das, was man mit diesem kurzen, bewusstseinsverändernden Substanzen bewirken kann, sozusagen selbst herbeizuführen durch die Tiefe ihrer Meditation.
Genau.
Und von daher ist auch klar, dass diese Leute, die müssen gar nicht glauben, die wissen, weil die erleben das jeden Tag. Die erleben das jeden Tag, wie sie sich in Zustände begeben können, wo diese Realität, in der wir hier sind, die ja die sich nicht damit beschäftigen, für die einzige Realität halten, andere gibt es ja für die nicht, die merken ja genau und bewegen sich da drin, wie das eigentlich alles formbar, veränderbar und nicht festhalt ist. Und von daher ist auch klar, dass da absolute Überzeugung kommt.
Mhm.
Und diese ganzen Kulturen, in denen das halt so normal ist, sickert das von oben nach unten durch und die Überzeugung überträgt sich halt auf diese ganze Lebenseinstellung. Und es geht da nicht nur um so besonders ausgebildete oder besonders trainierte Menschen wie solche Yogis, die da total drin sind. Es geht ja auch darum, dass dann die anderen, die halt fühlen und mitbekommen, was bei denen passiert, das automatisch für sich adaptieren, ohne selbst schon bewusst in diese Zustände reinzukommen. Aber üben tun's alle. Ja, also mir hat mir jemand, ich war ja auch in Thailand in verschiedenen Klöstern und in Thailand ist es so, da gibt es zum Beispiel eine Lebenseinteilung. Ich will jetzt nicht darauf bestehen, dass ich das hundertprozentig genau wiedergebe, aber irgendwie war es, glaube ich, ab 60, also bis 60 hat man erstmal Kinder und dann Beruf und dann und so weiter und so weiter. Und irgendwann heißt dann, das war jetzt Familie und jetzt kümmert sich um dann spirituelles Wachstum. Und dann meditieren die halt sehr viel. Und
gehen auch in Klöster teilweise.
Gehen in Klöster, um das da leichter zu haben, um diese Zustände reinzukommen. Und machen sich dann sozusagen bereit für das nächste Leben, für die nächste Realität, für die nächste Realität, muss ich sagen, ja.
Das ist ja auch so mit ein Grund, also wenn wir überlegen, was wollen wir denn noch von diesem Leben, da weiß ich, dass du auch immer gesagt hast, dass du dich gerne schon auch vorbereiten möchtest auf das, was kommt. Und dass du auch dafür Zeit brauchst. Und und deswegen ist auch die Meditation so wichtig und die Atmung, die die uns dazu verhelfen kann, in so einen Zustand einzutreten. Und trotzdem holt uns dann auch wieder der Alltag ein. Und wir schaffen es nicht immer, weil wir trotzdem immer noch so viel arbeiten. Aber es ist zum Beispiel auch die Möglichkeit tatsächlich, wenn du so alles gearbeitet hast und geschafft hast und jetzt dich tatsächlich mit der Thematik auseinandersetzen kannst, dass man das dann auch tun sollte.
Ich kann nur hoffen, dass wir, weil wir sind ja beide so Menschen, dass wir die Bücher auf den letzten Drücker abgeben. Das war an der Uni schon so. Die
ja, dass wir das nicht auch auf den letzten Drücker
machen. Dass wir das nicht auf den letzten Drücker machen und eventuell, wenn es schief läuft, bevor wir dann die Abgabe vorbereitet haben sozusagen, wir übertragen den Sinne jetzt, vorher schon sterben und dann war es zu spät. Ja, und deswegen bin ich ja auch sehr daran interessiert, viel für mich zu tun, um eben diesen Lebensjob noch zu erledigen, dass wir eben diese Auffassung von der Schmerzbeseitigung und du bei dir die Gesunderhaltung durch Ernährung so weit verbreiten, bis wir wirklich merken, aha, das hat jetzt genug Fuß gefasst auf diesem Planeten und jetzt könnte man es von alleine weiterlaufen lassen, aber da brauchen wir noch 10, 20 Jahre.
Bestimmt, ja, weil ich will unbedingt, dass diese ganze Unsicherheit, was jetzt wirklich gesund ist und nicht gesund ist, dass die einfach beseitigt ist und dass es so eine ganz, ganz vernünftige, klare Basis gibt, was die Ernährung anbelangt, dass Leute vertrauen können. Weil es ist ja absurd, was es da gibt. Also ich habe mir gerade irgendwie überlegt, die Tage, ich war damals, als es so viele verschiedene Fernsehsender gab, habe ich schon gedacht, meine Güte, was ist denn jetzt? Wie soll sich denn jetzt jemand entscheiden, was er sich anguckt, wenn er so jemand ist, der gerne Fernsehen guckt? Wenn ich mir überlege, mit den sozialen Medien, wie viel Sender es eigentlich gibt, wie viel unendlich viele Meinungen da nach außen gegeben werden. Woran soll sich bitte der Mensch, der eigentlich sich weiterbilden möchte und wissen möchte, wo geht's denn wirklich lang, woran soll er sich denn orientieren? Also von daher finde ich das schon wichtig, dass wir noch viele, viele Jahre haben, dass wir tatsächlich auch das machen können, was wir uns vorgenommen haben und nicht wirklich auf dem letzten Drücker, wie du gerade sagst, oder vielleicht sogar zu spät.
Und das dann Abgaben damit verpasst, ne? Das wäre nicht gut.
Okay. Ein schweres Thema, aber auf der anderen Seite finde ich es auch ein Thema, also wo zumindest für mich auch so ganz viel Trost dabei war. Und ich will noch eine, zum Schluss will ich noch ein Erlebnis schildern. Ich habe einen Patienten betreut, der Hodenkrebs hatte. Ein junger Mensch, du kannst dich vielleicht noch erinnern.
Du hast mir das erzählt, ja.
Weil das war schon ganz besonders, der sich nicht hat operieren lassen wollen. Wobei man weiß, wenn man den Hodenkrebs früh erkennt und operativ entfernt wird, dass es tatsächlich noch zur Heilung kommen kann. Wirklich, ich muss es hier so sagen, zur Heilung kommen kann. Er hat sich geweigert, er wollte das nicht. Er hat gesagt, entweder ich schaffe es durch meine Lebensweise und werde gesund, oder aber ich habe die Aufgaben, die ich in diesem Leben erfüllen soll, erfüllt. Er hat mit seinen Eltern alles geklärt. Er hat mit seiner Freundin damals alles geklärt. Und er wusste, dass er es nicht schafft, zu diesen Hodenkrebs zu überleben und hat dann auch Lungenmetastasen gekriegt. Ich weiß den Zeitraum nicht mehr. Ich war immer in Kontakt mit der Familie, mit seiner Freundin, mit seinem Bruder. Und ich weiß auch, ich habe auch gespürt, als er gestorben ist, du weißt, das war damals, als wir in Frankreich waren. Und mich hat dann die Freundin, wir haben telefoniert, ich habe sie, glaube ich, angerufen, ist ja auch egal. Und sie hat nur gesagt, es war einfach so schön, dabei zu sein, als er gegangen ist. Und eine Freundin von mir sagt, immer in dem Moment, wo du dabei bist, wenn ein Mensch stirbt, ist es ein heiliger Moment, weil da passiert was, was so groß ist und wir fühlen es alle, wir können es nur nicht beschreiben. Und sie hat auch gesagt, es war so groß und er war in solch einer Ruhe und hat uns noch in seinen letzten Sekunden mit Worten getröstet und ist dann einfach gestorben. Und sie hat gesagt, sie hat gesagt, es ist für sie ganz traurig, dass sie nicht mehr da ist, aber es ist so, es ist einfach so gut. Es ist ein ganz gutes, großes Gefühl für sie gewesen. Und natürlich hat sie Abschied genommen. Ich weiß noch, bei der Trauerfeier konnte ich nicht dabei sein, weil wir waren ja immer mit unseren Kindern die ganzen Schulferien am Meer und die Beisetzung war und ich war halt nicht dabei, aber sie hat mir ein Foto geschickt und er ist ganz viel gelaufen. Das war jemand, der ewig, ewig viel gelaufen ist. Und die haben einfach ein Fest gefeiert in der Turnhalle mit allen Freunden und die haben gefeiert. Und das hat mich auch sehr nachhaltig wirklich
aus der Stadt.
Wie
ich vorhin gesagt habe.
Genau. Getröstet und auch gezeigt, dass man auch mit der Situation, einen geliebten Menschen gehen zu lassen, doch auch anders umgehen kann, als es bei uns meistens der Fall ist. Ja, das ist immer so tief ernst, so traurig, so, ah, ich weiß es nicht. Und das war schon was mir auch Kraft gegeben hat. Irgendwie denke ich, mit allem, was passiert, es ist zwar manchmal extrem traurig, aber es gibt auch irgendwie Kraft. Und das hast du auch ganz zu Anfangs gesagt, ne? Fällt mir ein. Mhm. Dass du immer, wenn jemand stirbt, auch für dich was daraus ziehst.
Ja. Und ich denke, also letztendlich sollte man, viele reden ja überhaupt nicht darüber.
Ja. Ja, ist auch nicht einfach, oder?
Weil man möchte halt nicht, je nachdem, was man halt glaubt, an was man glaubt, was dann ist, was dann nicht ist, fällt es natürlich auch super schwer. Aber eigentlich sollte man mehr drüber sprechen, oder wenn man nicht drüber sprechen kann oder möchte, dann zumindest für sich selbst versuchen, weiterzukommen in der Einschätzung. Es gibt tausende von Büchern darüber. Da sollte man einfach mal gucken, was einen da anspricht und sich mit dem Thema einfach auseinandersetzen, weil es könnte sein, dass, wenn es dann nicht ganz schnell geht, nach dem Motto, man fällt um und ist tot oder ein Unfall, bei dem Ähnliches passiert, dass man dann vielleicht vermisst, sich damit mal auseinandergesetzt zu haben.
Also für mich war es auch unglaublich schön, dass wir wieder mal in Ruhe darüber haben reden können. Und ich weiß auch, dass das auch mit ein Grund ist, warum ich diesen Podcast gestartet habe, weil diese Zeit des Älterwerdens ist ja eine Zeit, in der wir dem Sterben, dem Tod auch immer näher kommen.
Der Abgabetermin naht.
Der Abgabetermin. Das habe ich zum ersten
Mal
Bild.
Heute so gesehen.
Ja, ich weiß.
Glaube ich, ist ein gutes
Finde ich
Bild.
Gut. Der Abgabetermin naht.
Und seid fertig mit eurer Arbeit, damit sie noch, wie ist es bei den Studenten, wie das damals bei uns war, nachts um 12 war, muss man es irgendwie eingeworfen haben. Ne? Und dann 5:12 war man da.
Ja, ich war auch so ein. Es gibt andere. Die
Aber es gibt ein Problem. Ne? Es gibt ein Problem. Der Unterschied zum Abgabetermin ist, da gibt es einen Termin.
Genau.
Beim Sterben gibt es aber keinen festen Termin.
Stimmt.
Und deswegen schiebt man das Abgeben oder das Vorbereiten auf die Situation immer weiter raus, weil kein Dead End, das Wort passt natürlich besonders gut, weil es kein Dead End gibt. Oder Deadline heißt ja.
Deadline.
Es gibt keine Deadline, ja. Weil man hofft halt, dass es immer länger ist, aber eigentlich sollte man nicht außer Acht lassen, dass jeden Tag irgendwas passieren kann. Ja, und da kann der Komet vom Himmel fallen, was eine geringe Wahrscheinlichkeit hat. Oder man hat einen Autounfall und weiß gar nicht, wie man da reinkommt. Es kann auf jeden Fall sehr schnell gehen. Und deswegen wäre es eigentlich vernünftig, alles fertig zu machen, dass, wenn die Deadline da ist, dass auch alles
fertig ist. Was heißt denn alles fertig machen?
Naja, die Vorbereitung. Die Vorbereitung, also das Beschäftigen.
Die innere Vorbereitung.
Die innere Vorbereitung, ja.
Das heißt aber nicht jetzt, dass du dich von morgens bis abends mit dem Sterben, mit dem, was kommen kann,
nee, um Gottes Willen, ich habe viel zu viel zu tun.
Ja, eben.
Mir wird nur gerade bewusst, durch diesen Podcast jetzt, ich habe ja eine Person, mit der ich über so Sachen spreche. Also nicht über das Sterben, sondern Gestaltung des Lebens so, dass eben das nächste Leben besser funktionieren kann. Ich sollte da mal sporadisch weitermachen und am Thema dranbleiben.
Stimmt, du hast ein bisschen Pause gemacht.
Ja, ja. Es sollte, also nur so eine Idee von uns, von mir. Wenn ihr euch damit beschäftigt, dann kommt man weiter. Ansonsten kann es einen sehr unvorbereitet treffen. Und nicht jeder hat das Glück, auf dem Golfplatz umzufallen.
Oder also die Fahrrad. Frage, ob das überhaupt ein Glück ist, wenn er sich nicht hat vorbereiten können.
Ja, ja.
Das ist auch noch mal was. Ich glaube einfach, vielleicht hat der Tod oder das Sterben auch es verdient, sich mit ihm zu beschäftigen. Mhm. Und vielleicht fällt dadurch dieses Grausame für den einen oder anderen auch weg, den er vielleicht mit sich bringen könnte. Also das ist auch sowas, was ich denke, wenn vielleicht gibt es ja auch tröstende Dinge mit dieser Auseinandersetzung.
Absolut. Die ganzen Nahtoderfahrungen. Es gibt ja, ich weiß nicht, wie das letzte Buch hieß, was wir da gelesen haben, aber es gibt ja richtige wissenschaftliche Herangehensweisen, die diese ganzen, wie heißt das, Nahtoderfahrungen? Wie heißt das denn schnell wieder? Wenn jemand schon gestorben
war. Ich weiß, es ist Nahtoderlebnis,
ja. Genau. Und klar, die Medizin versucht da irgendwelche Zusammenhänge zu finden und zu erklären, ja, das
bestimmte wird ausgeschüttet. Hormone und so
ausgeschüttet ein und so weiter und so fort, ja. Aber da stehen schon Dinge in diesen Büchern drin, die einen stark zum Nachdenken bringen können. Ich will damit sagen, das Beschäftigen mit dem Tod kann eigentlich das tolle Ergebnis bringen, dass man die Angst vorm Sterben verliert. Weil viele beschäftigen sich ja nicht damit, weil sie Angst davor haben. Also, was mir Angst macht, drücke ich weg, solange es irgendwie geht. Aber wahrscheinlich ist es viel besser, oder bestimmt für mich zumindest, für uns ist es viel besser, sich damit zu beschäftigen. Weil, wenn das so ist, ich habe mich seit 40 Jahren damit beschäftigt.
Weiß.
Indem ich eben diese, aber das war gar nicht mal die Absicht, dass es um den Tod geht. Das war gar nicht die Absicht. Das war halt nur eine Konsequenz aus der Beschäftigung mit diesen ganzen spirituellen Lehren.
Also ich bin insofern, also es ist wirklich jetzt auch ein bisschen paradox, weil das Thema heute uns zugefallen ist, das hat ja das damit zu tun, dass ich diesen Anruf von der Freundin bekommen habe.
Jetzt denken wir weiter.
Ich wollte gerade sagen, ich bin so dankbar, dass sie mich auch angerufen hat, weil nur dadurch sprechen wir über den Tod, über das Sterben. Und es gibt noch so einen Gedanken, den ich unbedingt loswerden will. Wenn ich mich alleine mit Sterben und mit dem Tod beschäftige, dann begebe ich mich immer wieder in die gleichen Schleifen. Ich habe die gleichen Gedanken. Und wenn mein Gedanke zum Thema Tod Angst ist, dann habe ich einfach nur Angst. Wenn ich mich aber mit dir darüber auseinandersetze oder mit dir darüber unterhalte und wenn auch andere Ideen dann reinkommen oder mit anderen Menschen ich darüber spreche, dann kann dieses Gefühl, dieses Denken über den Tod oder was Tod überhaupt ist, dann kann sich das verändern und es wird sich verändern. Und ich habe auch jetzt in diesem Gespräch wieder gemerkt, wie tröstend es sein kann, diese unterschiedlichen Facetten zu beleuchten. Und es hat mir gut getan. Und ich irgendwie, also es ist vielleicht verrückt, aber ich bin dankbar, dass diese Freundin mich angerufen hat und mir das gesagt hat und auch ein Stück dankbar, dass diese Freundin, die jetzt gestorben ist, den Weg schon gegangen ist, weil damit habe ich, ja.
Ist ja eh ein Teil von uns, ein Teil von dir.
Genau.
Und ist wieder ein Stück erledigt, was da jetzt sozusagen über das Geschehen zugefallen ist.
Und es geht noch weiter. Also, weil wir jetzt so lange nicht miteinander gesprochen haben, diese Freundin, die mich über den Tod unserer gemeinsamen Freundin unterrichtet hat, die hat ein paar Sachen gesagt in unserem Gespräch. Die hat gesagt, weißt du was, Petra, es ist, als hätte ich gestern mit dir telefoniert. Du hast mir gefehlt und ich wollte dich nicht stören, weil ich wusste, dass du viel tust. Und dann hat sie was gesagt und da habe ich einfach nur gedacht, alleine deswegen hat sich schon gelohnt, dass ich mit diesem Podcast angefangen habe. Die hat gesagt, ich lese ja immer, ich höre ja immer, ich gucke ja immer deine Videos und alles Mögliche und ich habe mitbekommen, dass du jetzt einen Podcast über das Älterwerden machst. Und da habe ich gewusst, jetzt ist der Zeitpunkt, dass ich dich auch anrufen kann. Weil jetzt hast du Zeit für mich, warum auch immer. Dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du was, ich hätte vorher genauso viel Zeit gehabt. Dann hat sie gesagt, nein, aber weil du jetzt einen Podcast über das Älterwerden machst, jetzt hatte ich auch den Mut, mit dir zu reden. Und das ganz Schöne ist, weil das ist schon eine ganz besondere Frau, wir beide werden einen Podcast machen.
Ach, spannend. Mhm.
Ja, über all das, über ihr Leben, über unser Leben, was passiert ist. Und es ist so, ja, also es hat mich so sehr berührt und ich freue mich, dass sie sofort gesagt hat, ich bin dabei. Und ja, das wird irgendwann in dem übernächsten Monat sein, dass wir das aufnehmen. Und nochmal, ja, für alles, was im Leben so passiert, glaube ich, sollten wir eins nie vergessen, auch dass wir dafür dankbar sind.
Um jeden Tag, jede Sekunde.
Deswegen bin ich auch um jeden Tag, um jede Sekunde dankbar, dass du dabei bist und dass wir uns haben.
Ich werde mich bemühen, noch eine Weile zu bleiben, dabei zu bleiben. Und das Gleiche hoffe ich auch von dir.
Ja, auch ich gebe mir Mühe, wirklich viel, viel Mühe.
Na, da kann man noch was tun.
Wenn man schon wieder,
der musste jetzt sein.
Der musste sein.
Der musste sein
ja,
jetzt.
Das stimmt, aber eigentlich sag doch auch mal, ich bin doch ganz schön gut schon geworden,
absolut,
oder?
Absolut.
Also,
absolut. Du machst inzwischen so viel im Vergleich zu vorher.
Ja. Also.
Aber ist immer noch, das
ist immer noch eine Luft
oben
nach
auf eine Richterskala. Ja. Und ich sage immer, um das vielleicht nach und noch ein bisschen jetzt lebendig zu beenden, weil je älter wir werden, desto mehr müssen wir halt auch tun.
Ja.
Also der Strom wird immer stärker, der uns entgegenströmt. Wir müssen immer mehr rudern, um auf der Stelle zu bleiben und noch mehr rudern, um vorwärts zu kommen.
Ja. Das würde ich ja auch gerne noch ein bisschen
vorwärts
kommen.
Und von daher, also man sollte immer mehr Zeit investieren für dieses Thema, für seine Übungen natürlich. Na klar, bei mir geht es immer um Übungen. Damit eben der Körper als der Tempel der Seele möglichst lange halten bleibt. Letztendlich damit man diese ganzen Dinge auch durchdenken und besprechen kann, um dann vorbereitet zu sein, wenn es soweit ist.
Wo auch immer es dann hingeht.
Ja, das wird super gut.
Kann gut sein. Ich habe da mal so eine Geschichte gelesen. Es war wirklich eine schöne Geschichte. Also auch so ein eigentlich ein Gleichnis zum Sterben. Wenn Kinder im Mutterleib sind, wird es ja irgendwann mal eng und die müssen ja diesen Mutterleib verlassen und vielleicht denken die ja auch, um Gottes Willen, jetzt muss ich sterben, wenn ich da raus muss, weil das ist ja meine Geborgenheit. Und dann, ja, denken sie vielleicht, sie müssen sterben und dann werden sie geboren und finden sich wieder im Leben. Vielleicht ist es ja nach diesem Leben genauso ähnlich.
Ja, glaube ich.
Ja.
Wir wachen auf und merken, das Leben war ein Traum und ist immer in der nächsten Realität. die dann auch wieder ein Traum sein kann, weil es dann hinterher wieder weitergeht und so weiter. Also es wird noch spannend. Es wird spannend und es endet nie.
Genau. Und was ich heute noch sagen möchte, ist einfach, dass es schon sehr viel Sinn macht, auch sich tatsächlich mit diesem Thema direkt zu beschäftigen. Also auch, was wir machen können, damit wir noch viel Zeit haben, damit es uns gut geht.
Na klar.
Damit wir beweglich bleiben, gesund bleiben, gesünder werden. All das, was ja unsere Hauptthemen sind. Aber auch sind ja, was sind es für Themen? Spirituelle, religiöse, philosophische Themen. Auch damit darf man sich und sollte man sich beschäftigen.
Also wenn jemand noch mehr darüber wissen möchte, übrigens fällt mir gerade so ein, war gar nicht geplant, echt jetzt, das lange gut leben enthält ja eigentlich genau das. Dann haben wir ja eigentlich aus dem Grund geschrieben, fällt mir eben gerade so ein.
Ja.
Also wer sich dafür interessiert, wir haben ein sehr umfangreiches Buch geschrieben, wo diese ganzen Sachen abgehandelt werden und auch Lösungswege, jede Menge angeboten werden.
Und da kommt auch die Meditation und die Atmung keineswegs zu kurz, sondern ist schwerpunktmäßig so aufgeteilt, Drittel, 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 ne?
So ist das Leben.
Weil es so ist. Okay. Danke euch für heute und bis zum nächsten Mal. Und dir danke ich auch, Roland. Es war
ich dir auch wie immer natürlich.
Ein wirklich schönes, tiefgehendes Gespräch. Und er hat mich so richtig satt gemacht irgendwie. Satt. Ja.
Brauchen wir gar nichts mehr zu essen heute.
Nee, brauchen wir nicht mehr.
Okay.
Okay. Ciao.
Tschüss.